Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Samstagabend, Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Das rote Sofa, natürlich live aus Norddeutschland. Ja, es passiert nicht oft, aber ich möchte Ihnen jetzt schon versprechen, Sie werden heute einen sehr interessanten Mann kennenlernen. Er kann von seinem Erlebnis in Hollywood erzählen, wo er mit einem Film für die Oscars nominiert war, von vollem Körpereinsatz und 25 Kilo plus für eine Rolle, von seiner neuen Rolle im Großstadtrevier oder vom Aufwachsen in Kiel. Özgür Karadeniz, herzlich willkommen auf dem roten Sofa, lieber Özgür.
Vielen Dank.
Sag mal, du kommst gerade von einer Feier.
Richtig.
Von einer Tagesfeier, möchte ich fast mal sagen. Ne?
Ja, genau. Ja, tagsüber.
Ne? Ja. Ja, das Interessante ist, ja, du kommst von der Feier zur Nachtschicht.
Richtig.
Nachtschicht kennt man aus dem ZDF, ne? Die Männer vom Kriminaldauerdienst, gemeinsam mit Armin Rohde drehst du da. Und ihr dreht ja immer nachts.
Ja.
Feiert ihr deswegen den Abschluss tagsüber?
Ich glaube, dass das eher pragmatische Gründe hat, weil die Kollegen einfach bis in die Puppen gedreht haben am letzten Drehtag, der gestern war. Seit gestern ist der letzte Film in der Klappe. Mhm. Und... Naja, also so vor 14 Uhr kommt man da, glaube ich, nicht so aus dem Quark, wenn man bis 6 Uhr morgens gedreht hat. Und deswegen ist jetzt heute, und damit es auch ein bisschen länger gehen kann. Wissen wir ja, tagsüber anfangen ist immer...
ich dachte, das wäre so extra so, weil wir immer nachts drehen, feiern wir am Tag. Also so das Gegenprogramm quasi.
Das ist, glaube ich, eher Zufall.
So, was erwartet uns da in der neuen Nachtschicht?
Das darf ich natürlich inhaltlich nicht alles erzählen. Nicht. Aber es erwartet uns auf jeden Fall ein wahnsinnig toller Cast. Das kann ich verraten. Also wir haben... Armin ist natürlich sowieso wie immer dabei. Die Kolleginnen Edil Öner, Sabrina Sissé und meine Wenigkeit als der Hauptcast im KDD. Und dann haben wir natürlich Jürgen Prochnow dabei. Der das zweite Mal bei der Nachtschicht dabei ist. Wir haben Freddy Lau, wir haben Friederike Becht, wir haben also noch und nöcher Fritz Karl, alle irgendwie, also wenn Lars Becker ruft, dann kommen immer alle. Und da kann man sich auf jeden Fall auf was sehr Spannendes freuen. Wie gesagt, leider zu dem Plot kann ich jetzt noch nicht so viel
sagen. Nee, da kommen wir vielleicht nachher noch mal später noch mal drauf zurück. Das Schöne ist ja, wenn wir jetzt gleich Feierabend machen, kannst du pünktlich wieder zurück zur Feier und das Abendessen noch mal mitnehmen. Auf jeden genau. Fall. Also du musst nicht hungrig heute Abend ins Bett gehen.
Ob dann alle noch am Essen sind oder ob sie da alle schon...
Manches Essen kann man auch in flüssiger Form zu sich nehmen.
So ist es.
Özgür Karadeniz, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Ein kurzer Abschnitt deiner Karriere, jetzt von Maike Krämer.
Präsent, kraftvoll, berührend. Özgür Karadeniz. Aufgewachsen in Kiel spielt er schon im Kindergarten seine ersten Theaterrollen. Schauspielstudium an der Folkwang Hochschule in Essen, dann ans Theater, unter anderem in Bochum, Frankfurt und München. 2005 der Wechsel zu Film und Fernsehen. Er spielt sogar im Tatort oder in erfolgreichen Streaming-Serien. Spannung pur.
Du bist in Sicherheit, es ist alles gut.
Der Seitenwechsel gelingt ihm mühelos.
Ich bin der Fährmann.
Der Fährmann.
Korrekt. Ich setze über.
Mal ist der Verdächtiger.
Verstehe, wo war ich gestern Abend?
Mal Polizeirat in der Nachtschicht neben Armin Rohde.
Eine festgenommene Polizistin mit einer Decke über dem Kopf will niemand in der Presse sehen.
Mit durchschlagendem Erfolg.
So, Freunde, jetzt wird's kriminell.
Denn jetzt ist er der Neue beim Großstadtrevier.
Jetzt ist es vorbei.
Oder es fängt gerade erst an.
Sag ich doch.
Özgür Karadeniz.
Ja, Özgür, schöne Ausschnitte dabei, oder? Ja, echt. Wenn man da so seine Karriere ein bisschen sieht.
Ja, total lustig, weil ich einige von den Sachen denke ich, meine Güte, das ist aber lange her. Und dann, wie siehst du da aus und wie siehst du jetzt aus? Und, aber ja, schön, irgendwie da ist da einiges zusammengekommen auf jeden Fall, das sieht man.
Jetzt bist du bei einem großen Klassiker der deutschen Fernsehgeschichte, dem Großstadtrevier, mehr als 40 Jahre Großstadtrevier. Wie hast du als Junge in Kiel, wie hast du da das Großstadtrevier schon beobachtet?
Ich habe tatsächlich, also in der Zeit aufgewachsen, wo wir noch kein Social Media und keine Handys und nichts hatten.
Oh, war das schön, möchte ich fast mal sagen.
Oh, ehrlich, ich sag's. drei Sender hatten wir. Ne? Und,
plus DDR1 und DDR2.
DDR1, DDR2, immer, genau, richtig. Da habe ich immer Adi und die Zwillinge geguckt. mach mit, mach's nach, mach's besser.
Ja, mit Adi.
Mit Adi und den Zwillingen, genau.
Ja.
Aber zurück zum Großstadtrevier, da, das habe ich als Steppke schon geguckt. Ne? Also, weil mich hat das auch interessiert, die Polizeiwelt. Und Jan Vetter fand ich einfach wahnsinnig cool damals. Der war ja auch cool. Und es war Jan Vetter, Mareike Karriere. Und da haben wir das als Kinder tatsächlich schon
angeguckt. Arthur Braus war auch damals
ja,
auch dabei.
Genau,
ne?
Richtig.
Und du hattest ja dann im Laufe deiner Karriere, nach einigen Jahren, als du größer geworden bist, da hattest du auch Gastrollen im Großstadtrevier.
Richtig, ja.
Hast du sogar auch mit Jan noch gedreht?
Ja, ich habe mit Jan zweimal gedreht. Und das war auch, ja, war einfach super Erfahrung. Also zuerst mal ist man natürlich erstmal ein bisschen starstruck, wenn man da ankommt und dann ist ja auch einmal steht Jan Vetter vor einem, der coole Jan Vetter. Aber dann geht das dann relativ schnell, dass man im Kollegialen, und man ist ja zum Arbeiten da.
Mhm.
Ne? Und genau, ich glaube 3 oder 4 Mal war ich als Gast schon im Großstadtrevier, bevor dann die Anfrage kam für die feste Rolle.
Ja, und so eine Anfrage, wie kommt die? Da bewirbt man sich ja wahrscheinlich nicht unbedingt dafür, sondern da wird schon gezielt gesucht, wer könnte ins Team passen, wen brauchen wir für eine neue Rolle?
Genau, richtig. Also ich, theoretisch muss man das natürlich irgendwie die Studio Hamburg-Redaktion fragen, wie die auf mich gekommen sind. Aber ich, wie gesagt, da ich ja nun schon ein paar Mal als Gast dabei war und kein gänzlich unbeschriebenes Blatt mehr war, und hatten die Kollegen dann 23 glücklicherweise an mich gedacht als neues Castmitglied, als neuen Wachhabenden auf der Wache. Und dann, als die Anfrage kam, habe ich mich gefreut. Und dann habe ich das mit meiner Agentin kurz besprochen. Und dann haben wir aber relativ bald zugesagt eigentlich.
Und der neue Wachhabende hat sich vorgestellt, vergangenen Montag,
richtig,
im Großstadtrevier, wurde es zum ersten Mal ausgestrahlt. Und genau diese Szene, als er die Szene betritt, das Revier betritt, die haben wir jetzt nochmal für Sie.
Ja.
Boah, der muss ja auch mal rein, bitte. Dankeschön.
Nee. Wer sind Sie und was wird das hier, wenn es fertig ist?
Tarka Yildiz. Der neue Wachhabende.
Ah, herzlich willkommen.
Danke. Ja, und der stand noch in meiner einen Wache rum und das ist noch ganz gut in Schuss. Da habe ich gedacht, den nehme ich mit. Ist doch eine gute Sache.
Mhm.
Ne? Seid ihr habt schon einen?
Nee, haben wir nicht.
Siehst du. Gleich mal ein Match zum Kennenlernen?
Die Chefin wird nicht begeistert sein.
Kicker! Geile Nummer! Bist der Neue?
Jo.
Moinsen, Lukas.
Moin, Tarkan.
Bente.
Tarkan,
hi. Hi,
freut mich. Ja, auf der Polizeischule war ich Kickermeister.
Hört, hört.
Na, die Herausforderung nehme ich gerne an, du. Challenge accepted.
Frau Kicker wird nicht begeistert sein, wenn hier ein Küppers in der Wache rumsteht.
Hä?
Ja, deshalb bringen wir noch dahin, wo sie ihn nicht sieht.
Ja, und weiter geht es am Montag im Großstadtrevier natürlich. Da kommt noch was anderes dazu. Da geht es auch noch mal um Kaffee und all solche Geschichten. Wie ist der Tarkan angelegt? Mit wem wird er so Freundschaften schließen? Wo gibt es möglicherweise auch mal Reibereien? Also wie habt ihr euch das so vorgestellt?
Also Tarkan ist zunächst mal ja, der direkte Kollege von Daniel, der großartige Kollege Sven Fricke ja spielt. Und die beiden sind so ein bisschen das Odd Couple. Ne, was man, also Odd Couple muss ich es übersetzen.
Ja, die sich so eigentlich so gegensätzliches Couple,
ja,
ne?
Genau, richtig. Also Bud Spencer und Terence Hill wäre so der Klassiker, ne? Das Odd Couple.
Wobei du Terence Hill wärst.
Ja, genau.
So würde ich sagen.
Zum Beispiel.
Ja, ne? Ich wäre Bud Spencer, du wärst Terence Hill. Ja,
genau.
So kann man es sagen.
Und die beiden haben totale Gegensätze, verstehen sich aber auf einer zwischenmenschlichen Ebene doch ganz gut und auch was die Arbeit betrifft.
Mhm.
Und das gilt aber auch für das gesamte andere Revier und für den Rest des Reviers und auch mit der Chefin. Es gibt immer wieder mal Reibereien, aber grundsätzlich funktioniert das eigentlich ganz gut. Und Tarkan ist jemand, der sehr offen ist, ein totaler Socializer, der sehr viele Kontakte hat, auch außerhalb der Polizei, die ihm bei der Arbeit auch zugutekommen. Und weil er so ein Socializer ist, ist der Kicker natürlich das genau das richtige Instrument.
Ja,
weil er kommt ja nicht nur ganz zufällig mit dem Ding da zur Wache. Das ist ein Socializing-Instrument.
Okay.
Damit hinzukommen und zu sagen, guck mal, ich habe was mitgebracht.
Ja, so lernt man sich einfach kennen.
Also,
ne?
Ist wie ein Gastgeschenk mitbringen irgendwo, ne?
Ja.
Genau.
Du hast einen Freund, der ist im echten Leben tatsächlich Polizist.
Ja.
Hat er dir erzählt, dass es sowas auch gibt auf Polizeirevieren? Also ein Kicker oder sowas ähnliches, eine Dartscheibe vielleicht?
Da über einen Kicker und eine Dartscheibe habe ich mit ihm tatsächlich noch nicht gesprochen. Und er ist auch ein bisschen reserviert, natürlich, was so Inhalte betrifft. Mhm. Ne? Weil das, ja.
Interner dürfen
genau,
natürlich
nicht. Genau, interner dürfen natürlich nicht raus. Aber wie, man redet natürlich generell über die Arbeit und natürlich machen die Jungs bei der Polizei auch Dinge, die Spaß machen, wie alle anderen Leute bei ihrer Arbeit vielleicht auch mal. Also.
Naja, klar. Ich kann mich daran erinnern, bei NDR 2 hatten wir damals auch einen Kicker. Nee, Quatsch, wir hatten eine Tischtennisplatte.
Ah, ja,
eine Tischtennisplatte ist ja, eben, erfüllt so, gibt es in vielen Firmen,
genau.
Dass man mal in der Pause kann man mal 20 Minuten Tischtennis spielen ja. Oder sowas in der Richtung. Das ist einfach eine feine Sache.
Ja, macht auch Spaß.
Und deswegen werden wir uns auch gleich mal hinbegeben
ja,
zum Kicker.
Ja,
also der Kicker. Eben gerade noch ins Großstadtrevier gerollt. Jetzt rollen wir nach Oldenburg zu einem Kicker-Turnier. Petra Werns über einen besonderen Tag bei den Devils.
Dann jetzt ganz schnell, aber ganz schnell.
Ein Spaßturnier für Vereinssportler und Kneipenspieler.
So, wer steht noch nicht auf dem Bildschirm und will noch?
Ich würde gerne noch mitspielen heute.
Ja.
Ja, Henry mit I.
Henry sucht bei den Devils Oldenburg neue Herausforderungen.
Irgendeinen Ass werde ich heute sicherlich mal in meinem Team haben, da freue ich mich schon drauf.
Denn der Verein spielt erste Bundesliga und Jörg Harms ist Ex-Weltmeister.
Bist du der Jörg? Nicht schlecht, ja. Ich hab's gelesen hier. Teilweise Auszeichnungen hier an der Wand, ist schon cool.
Die Teams werden ausgelost.
An Tisch 3, jawohl.
Erstmal werden 7 Runden gespielt. Nach jeder gibt es einen neuen Partner und neue Gegner.
Ich spiele gerne, aber nicht erfolgreich.
Doch, das machen wir jetzt.
Runde 1. Henry spielt auf der Stürmerposition. Jörg ist Defensivspezialist. Tischfußball auf seinem Niveau wird auch als Hochgeschwindigkeitsschach bezeichnet. Je nach Spieler kann der Ball zwischen 40 und 90 Kilometer pro Stunde schnell werden.
Das ganze Spiel ist wirklich dieses mentale Spiel, was denkt der Gegner, dass ich mache? Und ich will dem wieder einen Schritt voraus sein. Also denke ich, was denkt der Gegner, was ich denke, dass er tut. Und so geht das immer weiter.
Runde 2. Kneipenspieler Henry kämpft wacker gegen die Vereinsasse.
Ah, oh, war der schön.
Füße hoch gemacht.
Füße hoch.
Mein Tor.
Das war nur dein Tor, genau.
Runde 3. Jörgs Tischfußballkarriere begann ganz klassisch in einer Kneipe während seines Studiums in Göttingen. Lange war er auch Trainer der Nationalmannschaft, neben seinem Job als Außendienstler für eine Oldenburger Exportfirma.
Jetzt habe ich alle 3 gewonnen. Ich müsste relativ weit oben stehen in der Tabelle. Mal gucken.
Er steht auf Platz 1. Doch heute geht es vor allem ums Miteinander.
Das kennt man ja auch von den Kneipen. Man geht irgendwo hin in eine Stadt, wo man niemanden kennt. Man sucht einfach bei Google, wo ist eine Kickerkneipe, geht man da hin, hat man sofort Freunde. Das geht in jeder Stadt, auf der ganzen Welt.
Bei der WM 2017 holte Jörg mit einem draufgängerischen Sturmtalent den Titel.
Mein Partner war ja noch extrem jung, der war erst 18. Wir haben uns schon sehr als Außenseiter gesehen, aber hatten dann gleich auch in den ersten K.O.-Runden ehemalige Weltmeister und wirklich Topspieler. Mein Hauptjob, sage ich immer, war eigentlich immer nur ihn beruhigen, damit er sein bestes Spiel spielen kann. Und er hat die alle vermöbelt.
What a story. Im Turnier in Oldenburg haben die K.O.-Runden begonnen. Henry fliegt im Halbfinale raus.
Mir macht das super viel Spaß. Und auch auf die Mütze bekommen macht Spaß, weil man weiß, man lernt was dazu. Ist toll.
Jörg steht im Finale.
Oh, fuck.
Und bekommt auch eins auf die Mütze. Von Silke und Sebastian. Beides Bundesligisten.
Ja, und es gibt im Grunde nur eine Steigerung zu den Devils. Und die lautet Özgür und Hinak. Also, guckt euch. Oh. Der spielt einfach so durch. Da ist er.
Genau.
Ich muss sagen, ich habe das nie gut gekonnt. Und kann es jetzt auch nicht gut.
Es So wirklich gut kann ich es auch nicht. Das ist ja alles relativ, ne?
Ja, aber du hast mir erzählt, du hast neulich für Brisant etwas aufgenommen mit einer Weltmeisterin, ne?
Ja, das war ein bisschen Großstadtrevier-Promo. Da hat die fünffache Tischkicker-Weltmeisterin und amtierende Welt- und Europameisterin Lin Tran, gegen die durften wir spielen.
Ja. Das war, ich halte deinen einfach mal fest.
Das war sehr ernüchternd, weil man eigentlich gar nicht so richtig an den Ball kommt, wenn sie ernst macht.
Ich verstehe auch ehrlicherweise immer nicht, wie Menschen das hinbekommen, richtig Druck auf die Pille zu kriegen. Weißt du, richtig. Das Schöne ist, ich sehe, wir sind auf etwa einem Niveau.
Ja, genau. Immer schön dran vorbeihauen.
Ja. Es gibt da. Genau. Ja, es ist. Okay, wir wollen Sie jetzt nicht länger langweilen mit unseren unterdurchschnittlichen Leistungen.
Ich wollte gerade sagen, du bist schlechten Tischkicker.
Du bist Tischkicker Großstadtrevier. Das merken wir uns. Im echten Leben bei dir ist es mehr Darts und Billard?
Ja, da tatsächlich ein bisschen besser. Auch natürlich weit entfernt von irgendwelchen Niveaus, die sonst wo sind. Aber ein bisschen besser.
Warum ist das so? Machst du das auch tatsächlich so, dass du jetzt irgendwie. Bist du in Kiel so aufgewachsen? Oder machst du das auch jetzt noch, dass du in Hamburg, ihr wohnt ja mit der Familie in Hamburg, dass du jetzt abends noch mal in eine Kneipe gehst und sagst: Mensch, ich habe mal Lust, ein paar Leuten ein bisschen zu quatschen, ein bisschen was zu machen?
Ja, also tatsächlich, ich habe einfach Spaß am Wettbewerb auch. Also die Competition, das ist etwas. Und da ich leider im echten Sport das nicht geschafft habe, da hinzukommen, es ist ja Kneipensport. Und ich bin aber gerne unter Leuten. Ich habe meine Stammkneipe, ist das Shovel Road in Hamburg-Bahnfeld in der Gaststraße.
Herzliche Grüße.
Genau. Und da bin ich eigentlich jedes Wochenende einmal oder jedes zweite Wochenende. Das klappt natürlich nicht immer. Und dann spielen wir Dart, wir spielen Billard, wir hängen. Das ist aber gesellig.
Ich bin mir sicher, man kann dir ein großes Geschenk machen. Einmal Alli Pelli zur Darts-Weltmeisterschaft. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Einmal Alli Pelli, das wäre tierisch, ja.
Komm her, wir gehen jetzt mal. Wir haben nämlich noch was anderes. So, Sie werden es nicht glauben, wir sitzen hier und haben alles vorbereitet. Es geht um die nächste Leidenschaft von Özgür. Du singst doch gerne Karaoke.
Richtig, ja.
Ja. Und da hast du, das wollen wir jetzt auch live machen. Ne? Also ich lasse dir da den Vortritt, weil du wolltest gerne ein spezielles Lied singen. Und so komme ich mit meiner Erkältung, komme ich mit der Stimme da gar nicht hin.
Okay.
Im Moment. Es ist von Israel Kama.
Kama Kawiko Ole.
So, habe ich als Radio im Radio nie richtig aussprechen können.
Können wir schon anfangen, ist kein Problem.
Ja, können wir schon. Wonderful World?
Ja.
Deine Bühne.
Somewhere over the Rainbow.
Somewhere over the Rainbow.
Geht leicht los.
Dare to, oh why can a star. Wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble melts like lemon drops. High above the chimney top, that's where you'll find me somewhere over the rainbow, way up high in the dream that you dare to. Oh, why can't I?
Ich versuche jetzt mal einzusteigen. Und da bin ich wieder textsicher.
Aber schön, du machst das wirklich so wie Israel.
Dieses Leichte, dieses Zurückkönnen, ist total, also muss ich sagen. Aber du kannst es ja auch.
Vielen Dank, ich gebe mir Mühe, mir macht das einfach wahnsinnigen Spaß. Ich liebe das Lied total.
Ja, aber du bist auch ein toller Sänger, weil du hast ja in der Drei-Groschen-Oper in Bonn im vergangenen Jahr auch gesungen.
Richtig.
Also genau. Wir können ja mal mehr rausgehen mit einem gemeinsam, nur einmal den ganz kurzen Refrain angesungen.
Auf jeden Fall.
Wo wir beide noch mal richtig loslegen. Das habe ich nämlich neulich mit Freunden gemacht. Man glaubt es gar nicht. In so einer Urlaubsgeschichte plötzlich nach 3 Gin Tonic standen wir da und haben was, haben auch Karaoke gesungen und waren da als die Deutschen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Musik kommt. Das ist auch ein ganz bekannter, schöner Fußballsong.
Klassiker.
Ja, ein Klassiker. Sweet Caroline, oh, oh, oh. Oh, sweet Caroline, oh, 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 good times never seemed so good. I've been inclined, oh, oh, to believe they never would. La, la, la. Voller Körper.
Das täglich live um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Jetzt kommen wir zu dir.
Ja.
Du hast 2018, hast du noch viel Theater und viel Fernsehen, hast du deinen ersten Kinofilm gedreht. Mit Bülent Ceylan. Verpiss dich, Schneewittchen. So, was muss ich mir vorstellen unter einer menschlichen Trommel?
Dafür müsste man den Film, also das war tatsächlich nicht mein allererster Kinofilm, aber das war ein 2016, entschuldige, das ist so, nur mal, ich bin Tim Fimmel, ein Blockbuster-Kinofilm, wie man ihn so nennt, ne? Von der Konstantin produziert und mit Bülent Ceylan natürlich, den ich total mag, ein ganz feiner Kerl.
Super Typ. Ja.
Super Typ. Und da rief mich der Regisseur an, Junet Kaya, den ich schon vorher kannte, und sagte, du pass auf, wir wollen, dass du das spielst, aber du musst 30 Kilo zunehmen.
So, weil menschliche Trommel.
Weil Trommel. So, wir... Es geht darum, dass eine Gruppe von Leuten, so eine Buddy-Road-Movie-Komödie, eine Band zusammenstellt, aber eine unkonventionelle Band, in der eine Person als Trommel bespielt wird.
Aha!
Da habe ich erst gesagt, Mensch, gibt es kein Fettsuit irgendwie oder sowas? Nee, wir wollen, dass das authentisch ist. Du machst den Niro jetzt. Und dann habe ich gesagt, du, weil ich meine, als jemand, der sowieso Erfahrung hat mit dem Jojo-Effekt, hoch, runter, dann kannst du das jetzt auch mal irgendwie für einen Film machen.
Und wir zeigen jetzt mal das Foto, wie das im Film aussah. Wie die menschliche Trommel im Film aussah. Da links sitzt sie.
Ja.
Da sitzt die menschliche Trommel. 30 Kilo hast du dir drauf geschaufelt.
Genau.
Wie hast du das gemacht? Essen, trinken, wie verrückt?
Gefuttert, ja. Einfach das, wie wild, futtern, vor allen Dingen abends.
Ja.
Vorm ins Bett gehen noch mal. Am Anfang, die ersten ein, zwei Wochen, ist es noch beschwerlich, aber irgendwann geht das relativ schnell, dass man einfach in der Masse wahnsinnig viel isst. Aber ich glaube, in der Kürze der Zeit ist es trotzdem nicht unbedingt für jeden machbar. Das ist dem geschuldet, dass mein Körper das hoch und runter schon kannte. Und reagieren konnte.
Und das runter ging anschließend noch mal fast das Doppelte. Ne?
Richtig.
Das hast du richtig. Ja. Da fragen sich natürlich viele gerade jetzt im Frühjahr, wie ging denn das runter?
Ja.
Da hast du, glaube ich, mehr als 50 Kilo wieder runtergeholt.
Da,
ne?
Da habe ich 55 Kilo abgenommen. Jetzt habe ich, wie man sieht, sagen wir mal die Hälfte davon wieder drauf. Aber da habe ich, also das war auch vereinbart, dass ich gesagt habe, ey Leute, wenn ich irgendwie 30 Kilo zunehme für einen Film, dann müsst ihr mir in irgendeiner Form danach irgendwie ein Training bezahlen oder so. Und dann haben sie das auch gemacht. Und dann bin ich in Hamburg, Bahnfeld, wo ich wohne. Da gibt es ein wunderbares Trainingsstudio in der Stresemannstraße, das heißt Fit for the Game. Und es ist ein Personal Training Studio.
Okay.
Und Personal Training ist natürlich nochmal was anderes, wenn man persönlich betreut wird.
Also man sagt mal so, da tritt dir jemand in den Hintern.
Ja.
Und dann fällt es vielleicht ein bisschen leichter.
Ja, genau. Da sagt jemand so, nicht immer laber, einfach mal machen.
Ja.
So. Und das hat mir geholfen, tatsächlich. Und dann das Übliche. Also ich kann jetzt einen Ausflug in die Welt der Ökotrophologie machen, aber ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig interessant ist. An dem Wissen liegt es bei den wenigsten. Wir wissen alle, was man essen soll, was man nicht essen soll und wann und wie viel und so. Der Sport war damals tatsächlich ein Vehikel, einfach grundsätzlich fitter zu werden, gar nicht nur abzunehmen. Und das hat, also dank der Hilfe tatsächlich von Fit for the Game, von Gavin und den Kollegen, einfach wunderbar funktioniert damals.
Ja. Es gibt einen Film in deiner Karriere, das Lehrerzimmer.
Ja.
2023. Der bedeutet dir sehr viel, obwohl die Rolle, sage ich mal, eher kurz angelegt war. Du spielst einen Vater eines Jungen, der auch in Verdacht kommt, weil es gibt Diebstahl in der Schule und die Lehrerin stellt eigene Ermittlungen an. Wir schauen uns mal ganz kurz einen Ausschnitt an.
Mhm. Aber was denken jetzt die anderen Kinder über ihn? Sie wissen doch, wie Kinder sind.
Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden das richtigstellen.
Richtigstellen?
Jawohl, richtigstellen. Also im Grunde genommen können wir alle froh sein, dass sich der Verdacht nicht erhärtet hat, sonst hätten wir jetzt hier noch ein ganz anderes Problem.
Es tut uns leid, dass Sie kommen mussten.
Ja, es tut uns leid.
Beni bu işi için çağırdın buraya.
Çok ciddi bir konu.
Çok ciddi, seni eve gönderiyorlar.
Şimdi sen olay çıkartayım deme burada.
Tamam, buyur patronuma sen anlat.
Hikmet, olay oğlumuzla ilgili, üstelik ikimiz de çağırdılar
buraya. Saçmalama, kendin de halledebilirdin bu işi.
Ich würde Sie doch bitten, Deutsch zu sprechen, bitte.
Ich will Deutsch sprechen. Gut, dann spreche ich Deutsch. Mein Sohn klaut nicht. Niemals. Denn wenn er klaut, riech ihm die Beine. Kalk hadi. Kalk.
Alle Zusammenhänge, der ganze Film übrigens am 2. Mai im ZDF um 20.15 Uhr, kann man sich jetzt schon mal vormerken. Am Tag nach dem Tag der Arbeit, 2. Mai im ZDF. Du bist danach tatsächlich auch nach Los Angeles gefahren.
Richtig.
Geflogen, und zwar zu den Oscars, weil der Film war nominiert für einen Oscar.
Richtig.
Das ist ja, jetzt erzähl mal, von Los Angeles, von der Oscarverleihung. Das ist ja ein Hammer.
Ja, das ist natürlich tierisch gewesen, als wir erfahren haben, das geht ja Schritt für Schritt. Ne? Zuerst hat der Film irgendwie 5 Lolas gewonnen, dann war er auf der Shortlist eingereicht als deutscher Beitrag. So, aber man denkt so, ja, es kommt dann noch ein bisschen und dann sind noch viele. Und dann ging es immer Schritt für Schritt für Schritt weiter und irgendwann war relativ schnell klar, und als dann die Verkündung kam, so, dass das der deutsche Oscar-Beitrag ist, und dann muss er aber noch ausgewählt werden von der Academy als einer der 5 nominierten Filme. Und das passierte dann auch. Und dann war klar, der Film geht nach L.A. Und dann ging es natürlich sofort los. Und wer will? Und
wer fliegt hin? Wer fliegt hin?
Und wie und so.
Ja, ja.
Und natürlich sind Kollegen in dem Film, die weitaus größere und wichtigere Rollen haben. Und ich bin dann trotzdem einfach mit hingeflogen. Weil, ich meine, wie oft passiert einem das in einem Schauspiel?
Eine einmalige Chance im Leben wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Natürlich.
Also, entschuldige, da will ich jetzt nicht vorgreifen. Ne?
Aber, man weiß es immer nicht. Aber auf jeden Fall war das eine Riesenmöglichkeit und einfach ein großer Spaß, da hinzufliegen und da das Ganze mitzuerleben.
Wie muss man sich das vorstellen, dieses Miterleben? Da sieht man ja jeden Star, den man sich im Grunde nur vorstellen kann. Ja. Von Brad Pitt bis was weiß ich nicht.
Ja.
Wird man da wahrgenommen? Schwimmt man da mit? Kann man da auch mal ein Gespräch anfangen?
Nein, Also wir, ich wird gar nicht wahrgenommen da. Ja, also das ist, nein, also das, die ganz großen Stars, die sieht man auch nicht im Vorfeld. Ne? Also das ist, wenn man jetzt nicht wie die Kollegin Sandra Hüller, die großartige Sandra Hüller, vielleicht wirklich selber nominiert ist, die dann ja auch noch in dem Jahr mit zwei Filmen drin war, dann ist es nicht so, dass man da permanent mit denen irgendwas zu tun hat, sondern wir sind auf unseren eigenen Veranstaltungen, wir sind von German Films auf den Veranstaltungen, dann in der Villa Aurora eingeladen, in der alten Thomas-Mann-Villa, die zum Glück noch steht.
Ja.
Und dann das Einzige ist dann, dass wenn man dann da ist, dass man die halt sieht im Vorbeigehen. Aber es ist ja auch unglaublich viel Security.
Ich hab auch schon mal gehört, die eigentliche Preisverleihung, so schön das auch sein mag, aber ist auch sehr langwierig. Und man braucht da wirklich Sitzfleisch. Das Schöne ist das, genau das, was du sagst, so diese Veranstaltung nebenbei, die stattfinden, hinterher, das Feiern.
Der Buzz, wie man es nennt, ne, in der Stadt, die Aufregung im Vorfeld, also die Vorfreude, die schönste Freude ist. Und dann, ja, die Veranstaltung ist, ja, ist halt lang.
Ja,
so,
ja,
vor allen Dingen.
Ja, ja. Schön, aber, ja, tolles
Erlebnis. Aber trotzdem war es ein großartiges Erlebnis, natürlich da zu sein, das alles aufzusaugen, und es hat riesen Spaß gemacht.
Ein guter Vorgeschmack auf das, was da noch kommen wird. So kann man es auch mal sagen.
Vielen Dank.
Ne? Wir kommen noch mal zurück zur deiner schauspielerischen Polizeiarbeit und machen deswegen einen kurzen Stopp im Polizeimuseum Hamburg. Andreas Moll.
Na? Zeitreise durch das echte Großstadtrevier. Die Geschichte der Hamburger Polizei. Präsentiert vom Chef des Polizeimuseums, Björn Wichmann. Er ist seit 40 Jahren Polizeibeamter und liebt seinen Beruf ebenso wie seine pensionierten beiden Kollegen hier.
Sie können Menschen helfen, sie können aber auch tatsächlich dafür sorgen, dass die Sicherheit hergestellt wird. Und ich darf jetzt für die letzten Jahre meines beruflichen Lebens hier nochmal dieses Polizeimuseum führen und leiten.
Amtsvorgänger der Polizisten, Konstabler und Nachtwächter bis ins 19. Jahrhundert.
Im Jahr 1814 beschloss der Rat der Stadt Hamburg, dass die Polizei eine eigene Behörde wird. Damals gab es etwa 350 Nachtwächter, die in und um Hamburg eben auf die Stadt aufpassten. Und dann wurden die ersten so um die 40 und noch unter 100 Polizeibediensteten, also Beamte, eingestellt. Hamburg wuchs zu der Zeit zu einer sehr großen Stadt, zu einer Millionenstadt heran. Und da war klar, dass man dann mit den Nachtwächtern das nicht mehr alles schaffen kann.
Neben den Uniformen modernisierten sich auch die Hilfsmittel im Laufe der Zeit. Eines aber blieb: die Handschelle.
Wir sehen die ersten Fesselungen von 1880 bis in die heutige Zeit. Und eben auch dann die sogenannte Hamburger Acht.
Kollegin Corinna Kessner legt ihm die mal an. Gelernt ist gelernt. Von den Arretierungsmaßnahmen zu den Waffen der Polizei. Auf Säbel folgten Pistolen. Nicht nur, um Täter angriffs- und fluchtunfähig zu machen.
Ist natürlich auch für mich ein Schutzmittel, logischerweise, wenn ich angegriffen werde. Gerade Messerangriffe sind sehr, sehr gefährlich. Angefangen bin ich mit der Nummer 8, die war vom Handling halt für zarte Hände etwas schwerer. Die andere ist besser.
Der Nachfolger leichter und leistungsfähiger, mit 15 statt bisher 9 Schuss. Kommissar Rex ist als Attrappe am Start, bewacht diese alte Amtsstube. In so einer haben alle drei noch Dienst getan.
Wenn wir hier Hamburger Kollegen oder auch Kollegen anderer Polizeien mal im Rahmen einer Führung diese Wache zeigen und wir sagen ihnen, das ist eine Wache aus den 60er Jahren, dann heißt es immer, wieso 60er? In den 70er, 80er und 90er Jahren sah es genauso aus. Das lag tatsächlich daran, dass der Senat die Bürgerschaft erst in den 90er Jahren Gelder bewilligt hat zur Renovierung der Polizei.
Die Hamburger Polizei war in ihrer Geschichte unterschiedlichst gefordert. Die Sturmflut 1962, der Frauenmörder Fritz Honka, der RAF-Terrorismus oder die Proteste an der Hafenstraße.
Die Polizei und auch damit das Polizeimuseum betrachtet natürlich auch die Vergangenheit nicht nur kritisch, sondern auch selbstkritisch. Und auch hier haben wir Bereiche, wo wir zum Beispiel über den Hamburger Kessel, wurde er genannt, damals bei einer Demonstration, wo die Demonstrierenden eingekesselt wurden und wo es hinterher ein Gerichtsurteil gab, dass das eben rechtswidrig war. Und das ist ganz wichtig, weil das natürlich auch für uns als Polizei immer wieder wichtig ist, uns selbst zu reflektieren und damit auch in Zukunft Dinge anders zu machen.
Und den Überblick zu behalten, wie hier im Polizeiheli, der sogenannten Hamburger Libelle. Lange Jahre im Einsatz für die Wasserschutzpolizei, die älteste Polizeiabteilung Hamburgs.
Ja, großartige Einblicke in diesem Museum, kann man gar nicht anders sagen. Echt klasse. Und weil du ja auch sehr viel mit Polizei zu tun hast, Großstadtrevier auf der einen Seite, Nachtschicht auf der anderen Seite. Und bei der Nachtschicht, heute aus der Abschlussfeier vom Dreh, rausgerissen wurdest für uns, haben wir aus der Nachtschicht durch Zufall noch jemanden, der dir etwas sagen möchte.
Özgür, mein Lieber. Ja, das kennst du, wo ich hier gerade bin. Wir arbeiten Nachtschicht und gleich kommst du vielleicht auch schon um die Ecke, weiß ich nicht. Nee, du sitzt heute Abend im roten Sofa und das nehme ich allzu gerne als Gelegenheit wahr, dir zu sagen, wie sehr ich dich mag und schätze. Als Menschen, Freund, Kollegen, Schauspieler bist du mich sowieso einer der größten, einer der wärmsten, kompetentesten Menschen, die ich kenne. Und das bringst du auch voll in dein Spiel ein. Und niemand kann so gucken wie du mit dem Blick, das meinst du jetzt nicht ernst, Alter, oder? Also, fühl dich umarmt, könnt noch stundenlang von dir schwärmen, aber hier geht's gleich los mit der ersten Probe, deswegen habe ich mir auch schon die Brille aufgesetzt.
So.
Da muss ich ja gucken, dass ich nicht heulen muss.
Dann mach doch mal schnell zur Ablenkung diesen Blick.
Den meinte Armin. Den ist nicht ein Ernstblick, oder? Den?
Ja, ja. Ah. Da wird man unsicher. Da kriegt man sofort ein schlechtes Gewissen.
Oh. Der genervte KDD-Chef.
Ja, ja, der genervte KDD-Kriminaldauerdienstchef, logischerweise. Ne? Ja. Ihr feiert jetzt noch weiter. Du fährst los.
Ja, vielen Dank.
Ja, Montag dann auch wieder Großstadtrevier. Ja. Morgen natürlich dann auch eine Stunde eher. Alles.
Stimmt.
Darf man nicht vergessen. Ne?
Ist ja Zeitumstellung.
Ja, ist ja Zeitumstellung. Ne?
Von 2 auf 3, ne?
Ja, von 2 auf 3. Nach vorne, nach vorne. Wir sind morgen sozusagen eine Stunde eher für Sie da.
Ja. Ja. Weiß ich, können die Kinder ja mal schön eine Stunde kürzer schlafen.
Schön eine Stunde kürzer schlafen. Kinder können eine Stunde kürzer schlafen. Morgen übrigens klären wir hier auf, bei uns auf dem roten Sofa. Achtung, Mord auf Sylt. Es kommt Bestseller-Autorin Dora Held. Also freuen Sie sich auf morgen. Wir sind wieder dabei. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend und Montag Großstadtrevier, logischerweise. Danke dir, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ciao.
Dankeschön.
Tschüss.
Das Gäste auf dem roten Sofa. Täglich um 18:45 Uhr im NDR Fernsehen.